Money on Her Mind, der Deka Finanzpodcast. Von Frauen für Frauen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem Deka Finanzpodcast rund um Geld- und Karrierethemen. Wir haben heute einen kleinen geschichtlichen Exkurs vor uns, denn wir beschäftigen uns mit einer der beeindruckendsten Pionierinnen der deutschen Finanzwelt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe bis vor kurzem noch nie von ihr gehört. Und das wollen wir jetzt auf jeden Fall ändern. Es geht nämlich um Julia Dingwort-Nussegg. Sie ist vor kurzem im hohen Alter von 103 Jahren leider verstorben. Und das wollen wir gerne als Anlass nehmen, um auf ihr Leben zurückzublicken und vor allem auch auf ihre Erfolge. Und wir wollen natürlich auch darüber sprechen, wie sie sich als Frau in einer damals noch sehr viel stärker von Männern dominierten Branche durchsetzen konnte. Bei mir ist deshalb heute auch wieder unsere Expertin, Deka-Volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann. Hallo Gabriele, schön, dass du da bist.
Hallo Tanja.
Julia Dingwort-Nussegg war ja eine der ersten Frauen in der Nachkriegszeit des letzten Jahrhunderts, die eine führende Rolle im ja von Männern geprägten Finanzsektor übernommen hat. Das war für diese Zeit auf jeden Fall alles andere als selbstverständlich. Was kannst du uns denn über sie und ihren Werdegang berichten?
Also zuerst mal, Tanja, muss ich zugeben, auch ich kannte Julia Dingwort-Nussegg nicht und ich bin zufällig drauf gestoßen, es kam einfach eine Pressemitteilung von der Bundesbank, da stand drin, ist gestorben, mit 103 Jahren dachte ich, eine Frau, Bundesbank, was ist denn das? Muss ich nachgucken. Und tatsächlich sehr faszinierend. Dann habe ich wirklich angefangen nachzulesen, was es da alles gibt. Und diese Frau, das verbindet mich mit ihr, hat in Tübingen studiert, unter anderem in Tübingen studiert, Wirtschaftswissenschaften, hat danach promoviert. Und schon das, also die ist Anfang der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts geboren, schon das, eine Frau in der Zeit, dass die studiert und promoviert hat, ist besonders. Und dann hat sie als Journalistin angefangen zu arbeiten. Da würde ich mal vermuten, das weiß ich nicht, aber wahrscheinlich gab es nicht so viele andere Möglichkeiten, weil man eben den Fuß als Frau nicht reingekriegt hat. Und hat dann wohl eine ziemlich steile Karriere hingelegt. Zuerst mal im Radio, dann im Fernsehen, Nordwestdeutscher Rundfunk. Am Ende war sie beim Westdeutschen Rundfunk als Fernsehchefredakteurin. Diese ganzen ungefähr 30 Jahre, die sie beim Rundfunk war, also Radio und Fernsehen, waren durchzogen von ihrem Ehrgeiz und ihrem Erfolg, dass sie Wirtschaft, das Thema Wirtschaft gut erklären und kommunizieren konnte und dass sie in dieser Nachkriegszeit, in der die Menschen ja zuerst mal wieder anfangen mussten, überhaupt Existenzen aufzubauen, den Menschen Wirtschaft erklärt hat. Denn wenn wir es uns nochmal so überlegen, also eigentlich das Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg, also so richtig freie Marktwirtschaft war das nicht. Und dann diese freie Marktwirtschaft, diese Zusammenhänge zu erklären, die Funktionsweise zu erklären, das hat sie geschafft und gemacht. Und Tanja, eigentlich verbindet sie das sogar ein bisschen mit uns, oder? Wenn
das
ja
stimmt.
Auch wir das Thema Wirtschaft gerne erklären wollen. Und dann eben nochmal der Kracher, dass sie so, das war 1976, da war sie ungefähr 55, also ungefähr gleich alt wie ich, dass sie damals dann vom niedersächsischen Finanzminister und mit Unterstützung vom Ministerpräsidenten dann nominiert wurde als niedersächsische Landeszentralbankpräsidentin. Und das, also dass der eine Frau da vorgeschlagen hat, und das ist für mich heute, wenn ich das lese, schon ein Wunder, warum hat er das getan? Was war so der Beweggrund? Und dann muss das wohl auch damals wirklich ein Knaller gewesen sein mit dem, wie kann sowas sein? Und Julia Dingwort-Nussegg war die einzige Frau im Zentralbankrat der Bundesbank, also im zentralen Leitungsgremium, bis dann die EZB die Geldpolitik für die Eurozone übernommen hat. Also sie war eine singuläre Persönlichkeit.
Und das ist vor allem beeindruckend, weil sie ja auch, naja, nicht fachfremd war, sie war ja Wirtschaftswissenschaftlerin, aber eigentlich jahrzehntelang in einem ganz anderen Beruf tätig.
Journalistin. Also was will eine Journalistin in der Bundesbank?
Ich habe dazu auch noch was Interessantes gefunden. Auch 1976, da musste sich Julia Dingwort-Nussegg im Zuge dieser Nominierung und der Entscheidung des Zentralbankrats der Bundesbank stellen, der sie mit 10-6 Stimmen als eine Landeszentralbankpräsidentin eigentlich abgelehnt hat. Der hatte aber nur ein Anhörungsrecht, also die Abstimmung war nicht bindend und sie hat den Job trotzdem bekommen. Aber es war schon eine ziemlich klare Ansage bzw. Absage an sie als Person. Da stellt sich für mich natürlich auch die Frage, wie schwer hatten es Frauen damals eigentlich, in so wichtigen Finanz- und Wirtschaftspositionen anerkannt zu werden und welche Hürden mussten sie überwinden, um überhaupt an diesen Job zu kommen? Also da gehört eine Portion Mut dazu, glaube ich. Ich weiß, die wollen mich eigentlich nicht da haben, aber ich mache es trotzdem.
Boah, also wie cool muss die gewesen sein? Ich hätte die so gerne getroffen. Wir haben ja gerade eben schon ein bisschen drüber geflaxt, Tanja, mit dem Thema eine Journalistin, was will die in der Bundesbank? Man muss sich ja nochmal bewusst machen, dieses System damals war, es war die Bundesbank, die Zentrale in Frankfurt, und es gab die Landeszentralbanken, also jedes Bundesland oder fast jedes Bundesland hatte eine eigene kleine Zentralbank nochmal, und die Zentralbankpräsidenten waren dann zusammen mit dem Direktorium von der Bundesbank, haben die geldpolitischen Entscheidungen gefällt. Und in diesem System eben war sie dann eine der Landeszentralbankpräsidenten oder Tinnen. Und ich habe ja mal ein paar Monate bei der Bundesbank gearbeitet. Das war natürlich viel später. Das war ja erst Anfang der Nullerjahre. Die Bundesbank war damals noch sehr traditionell. Anfang der Nullerjahre. Und wie viel mehr dann zu der Zeit, als Julia Dingwort-Nussig reingekommen ist. Traditionell. Man hat alles so gemacht, wie man es schon immer gemacht hat. Ganz klare Vorstellungen über die Geldpolitik. Und das dass natürlich dann für die Männer unvorstellbar war, dass da eine Frau kommt und erst recht eine Frau, die nur als Journalistin gearbeitet hat. Normalerweise hat man vorher schon geldpolitisch gearbeitet, kennt sich da aus. Das verstehe ich sehr gut. Aber wenn ich mir das vorstelle, die war ungefähr so alt wie ich und dieses Gefühl, was ich jetzt auch habe, nämlich ich habe sehr viel Erfahrung gesammelt, das hat sie. Sie hat ja nicht nur über Wirtschaft geredet, sondern sich auch intensiv damit beschäftigt. Und in dieser Lebensphase stelle ich auch selbst bei mir fest, ist es so, dass man einerseits das Gefühl hat, man hat schon was geleistet, aber andererseits sich auch freier fühlt, man sich nicht mehr so beweisen muss. Und das war wahrscheinlich die ideale Ausgangsposition dann dafür, dass sie das gemacht hat, dass sie sich nicht von dieser Entscheidung gegen sie jetzt wirklich abschrecken hat lassen, sondern dass sie vielmehr, so stelle ich mir das vor, mit ruhiger, bestimmter, klarer Kommunikation, das war ja ihre Stärke, sich dann auch durchgesetzt hat. Und der Hammer ist schon, dass sie dann bei der zweiten Amtszeit einstimmig von ihren Kollegen vom Zentralbankrat zur zweiten Amtszeit dann gewählt wurde. Und das sagt dann alles.
Genau, sie hat sich also auf jeden Fall bewiesen. Du hattest es eben schon gesagt, sie war ja eine der ersten Frauen, die Wirtschaft nicht nur erklärt, sondern auch mitgestaltet haben. Im Rundfunk, im Zentralbankrat und in der europäischen Geldpolitik. Und dass es ihr besonders wichtig war, diese ökonomischen Zusammenhänge verständlich zu erklären. Was waren dann rückblickend so die wichtigsten wirtschaftlichen Beiträge und Erfolge, die sie geleistet hat?
Ich würde da drei Punkte gerne hervorheben, Tanja. Zum einen das Thema Kommunikation. Das zieht sich bis heute bei den Zentralbanken durch. Also eigentlich denkst du ja, die sollen ihre Geldpolitik machen, sollen sich überlegen, wo sie den richtigen Leitzins hinsetzen und dann ist das gut. Aber nein, auch eine Zentralbank muss Akzeptanz bei der Bevölkerung haben. Das heißt, die muss ihre Geldpolitik erklären. Die Zentralbank also muss kommunikativ stark sein, damit sie Rückhalt hat bei der Bevölkerung und damit auch Glaubwürdigkeit bekommt. Die müssen ja Inflation bekämpfen. Und Inflation findet zuallererst in den Köpfen von den Menschen statt. Und das war das Erste, was Julia Dingwort-Nussek geleistet hat, nämlich sie hat das Thema Kommunikation stärker reingebracht, hat zuerst mal in ihrer Landeszentralbank Niedersachsen Kommunikationsstrukturen geändert und verbessert und mit Sicherheit auch in der Bundesbank insgesamt. Das zweite Thema, wo sie daran beteiligt war, war, dass sie dabei war, als der Start des europäischen Währungssystems 1979 war. Also sie war damals ja im Deutschen Zentralbankrat von der Bundesbank und hat damit den Euro mitgegründet, der für uns heute total selbstverständlich ist, wo man damals ja gedacht hat, das wird nie was werden.
Das hat aber auch noch eine ganze Weile gedauert von 1979.
Und man muss ehrlich sagen, sie selbst wäre auch nicht begeistert gewesen oder war es mit Sicherheit. Sie selbst war mit Sicherheit nicht begeistert, dass man den Euro dann einfach mal eingeführt hat, weil sie auch gesagt hat, wir müssen zuerst mal wirtschaftlich zusammenwachsen in Europa, bevor wir eine Gemeinschaftswährung haben können. Aber das nur so am Rande. Und der dritte Punkt, sie hat gezeigt, eine Frau arbeite kompetent in dieser tollen Institution namens Bundesbank und war damals dann auch ein lebendes Beispiel dafür, das geht, und war mit Sicherheit auch Vorbild für viele Frauen, auch wenn, wie gesagt, ja, seither dann keine andere Frau mehr in der Bundesbank war, jetzt in der EZB aber zum Glück dann doch ein paar mehr.
Man muss ja sagen, glücklicherweise hat sich die Gesellschaft und auch die Rolle von Frauen in Führungspositionen seither ein bisschen geändert. Man würde hoffen, dass es einfacher ist. Aber wenn wir, wie du eben schon gesagt hast, in der Zentralbankwelt bleiben, dann ist so das eine Beispiel, was einem einfällt, aktuell Christine Lagarde.
Ja, ganz klar. Also Christine Lagarde ist für mich ein Leuchtturm in der europäischen Finanzwelt, weil sie an der Spitze unserer Zentralbank steht.
Aber gibt es denn sonst noch andere starke Frauen?
Ja, natürlich, Tanja. Neben Christine Lagarde ist im EZB-Direktorium, was ja so der engste Zirkel, also der Entscheidungszirkel schlechthin in der Europäischen Zentralbank ist, da sitzen 6 Leute, da gibt es noch eine zweite Frau, und zwar sogar eine Deutsche, nämlich Isabel Schnabel, die eine sehr renommierte Ökonomin ist. Also 2 von den 6 Leuten im EZB-Direktorium sind Frauen. Und die sind auch sehr unterschiedlich. Wenn ich das mal rein fachlich sehe, Christine Lagarde ist ja eigentlich Juristin. Juristin und kommt so direkt aus der Politik, hat also keinen großen geldpolitischen Hintergrund, aber ist natürlich jemand, der also eine Frau, die sehr viel von Politik und Kompromissen versteht. Sie wirkt in diesem EZB-Direktorium sehr stark als Moderatorin, ist jetzt nicht die große Meinungsbildnerin, weil sie eben nicht den ökonomischen Hintergrund hat. Dagegen die Isabel Schnabel, das ist echt eine starke Volkswirtin, starke Ökonomin, die ganz klare Meinungen hat, die auch sich immer wieder in dieser Diskussion um, ist die Inflation am richtigen Platz, muss man nochmal Leitzinsen erhöhen oder senken, starke, gut begründete Meinungen hat. Und ich bin mir schon sicher, wenn wir jetzt nochmal so den kleinen Seitenblick zum Thema Kommunikation wagen, dass sich durch diese 2 Frauen im Direktorium auch Kommunikation und Zusammenarbeit geändert hat, ohne dass ich das jetzt beweisen kann. Aber ich erlebe das ja selbst, wenn man so merkt, wenn Frauen in Gremien reinkommen, dass da Verhaltensweisen und Zusammenarbeit sich ändern. Und gerade wenn ich jetzt überlege, Mario Draghi war ja der Vorgänger an der Spitze von der EZB von Frau Lagarde. Mario Draghi war ein sehr erfahrener Geldpolitiker, war auch sehr erfahren in der Finanzwelt. Er hatte klare Vorstellungen von der Geldpolitik, die richtig ist, und ist deshalb ganz anders vorgegangen, auch in seinem Führungsstil, als jetzt eine Frau Lagarde, die ja von Haus aus Juristin und Politikerin ist. Und zum einen ist es natürlich klar der fachliche Hintergrund, zum anderen würde ich aber auch schon sagen, dass da ein Unterschied ist zwischen männlicher und weiblicher Führung, und wahrscheinlich auch zwischen eher polarisierendem und eher ausgleichendem Führungsstil.
Und wenn wir uns dann nochmal anschauen, die FED, das ist ja auch so eine Notenbank, über die wir hier häufiger reden, die auch international extrem wichtig ist. Und auch da gab es schon mal eine Präsidentin, nämlich Janet Yellen. Wäre denn die Situation aus deiner Sicht in den USA aktuell anders, wenn sie immer noch an der Spitze der US-Notenbank stehen würde?
Hui, Tanja, das ist eine schwierige Frage. Was wäre, wenn? Vielleicht zuerst nochmal zu Frau Yellen an sich. Auch sie hatte eher so einen kooperativen, moderierenden Führungsstil, ähnlich wie Frau Lagarde. Allerdings muss man sagen, im Gegensatz zu Frau Lagarde, sie ist eine Ökonomin mit sehr viel Erfahrung auch im ökonomischen Bereich und war eine hochkompetente Geldpolitikerin. Hat sich auch von ihrem Vorgänger, von Ben Bernanke, stark dadurch unterschieden, dass sie den Kompromiss und den Ausgleich gesucht hat. Aber wenn du jetzt nochmal fragst, so würde die US-Regierung mit der FED, mit der US-Notenbank anders umgehen, wenn jetzt noch Frau Yellen an der Spitze wäre. Ich kann mir schon vorstellen, so mit Blick auf Herrn Trump, dass er vielleicht bei einer Frau weniger die starke Konfrontation sucht, weil dann doch Alpha-Männchen und Alpha-Männchen die Diskussion miteinander vielleicht etwas heftiger wird. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er, also Trump hat eine klare Idee, wie die Geldpolitik funktionieren wird. Die würde auch Frau Yellen nicht so durchführen wollen, die Idee. Also wahrscheinlich wird es keinen großen Unterschied machen.
Was würdest du denn sagen, bedeutet das für die Zukunft der Frauen in der Finanzwelt allgemein? Also ja, es gibt jetzt einige weibliche Role Models, vielleicht auch ein bisschen mehr als früher. Aber sind wir da heute wirklich schon weiter als damals, als Julia Dingwort-Nusseck sich gegen ihre Kollegen durchsetzen musste?
Ach Tanja, ich weiß es nicht. Also was wir auf jeden Fall haben, ist mehr Frauen im Finanzsektor, die überhaupt hier arbeiten, auch verantwortlich arbeiten. Wir haben auch deutlich mehr weibliche Führungskräfte im Finanzsektor, ganz klar. Aber dass man jetzt von einem Dammbruch sprechen könnte, dass sie damals dann den Weg geebnet hat, dass da viel mehr Frauen in die Bundesbank, in die Finanzwelt kommen, das dann doch nicht. Sie war eine Einmalerscheinung. Und einmal eine Frau an der Spitze einer Landeszentralbank heißt nicht, dass dann automatisch immer eine Frau dabei ist. Aber immerhin, also der Weg zu mehr Gleichberechtigung, mehr weiblicher Beteiligung im Finanzsektor ist da. Und ich selbst merke auch, wenn mehr Frauen da sind, also ich bin jetzt fast 25 Jahre jetzt auch hier in der Bank, und es sind mehr Frauen auch in Führungspositionen geworden und es verändert sich da was an der Kultur, am Umgang miteinander. Und das wiederum führt dazu, dass auch Führung in so einer Institution für Frauen attraktiver wird, weil sie auch weiblicher wird dann die Art des Führens und die Kultur. Und trotzdem wissen wir aber beide, dass es weiterhin gut ist, dass es gezielte Förderprogramme gibt, die Frauen in Führungspositionen bringen. Weil wir anders ticken als Männer, gerade mit der Frage, willst du jetzt Führungskraft werden oder nicht? Ah, dafür muss ich zuerst mal noch ein bisschen mehr wissen und können und dann erst bewerbe ich mich. Der Mann bewirbt sich einfach und sagt, das lerne ich schon bei Training on the Job. Mentoring-Initiativen, Frauennetzwerke, das sind alles die Dinge, die aus meiner Sicht auch, die gibt es inzwischen und die sind sehr gut, dieses sich gegenseitig stärken und damit auch gegen die Einsamkeit in der Führungsposition anzukämpfen. Ich kann mir schon vorstellen, dass Julia Dingwort-Nusseck sich oft einsam gefühlt hat, weil sie eben doch die einzige Frau weit und breit war. Und manchmal ist es einfach gut, mit Frauen über Dinge zu diskutieren, die man mit Männern auf der Ebene vielleicht nicht so gut diskutieren kann.
Das machen wir ja auch alle zwei Wochen.
Genau. Und das ist ja hilfreich, Tanja. Vielen Dank, dass du da immer eine tolle Sparringspartnerin bist.
Jetzt hast du gerade schon ein paar konkrete Maßnahmen genannt, was es brauchen würde. Aber was würdest du denn sagen darüber hinaus? Wie kann man Frauen den Zugang erleichtern und kann ihnen auch dabei helfen, dass sie überhaupt diese Führungsverantwortung vielleicht auch annehmen wollen?
Das erste ist Mut machen. Also sagen, probier es aus. Mach es einfach. Das ist für mich weiterhin in allen Gesprächen so das Thema. Traut es euch zu, versucht es und sogar wenn ihr es dann nicht schafft und wenn ihr scheitert oder wenn es Probleme gibt, das ist ganz normal. Das ist bei Männern auch so. Das zweite ist, aktuelle Führungskräfte, weitgehend männliche Führungskräfte, sollen bitte auch bereit sein, Frauen zu fördern, zu ermutigen, in diese Position zu gehen. Und bereit sein dafür, dass es da eine Veränderung gibt. Dann ist es auch natürlich weiterhin das Thema Familie und Sorge für Kinder, aber auch für Eltern, was traditionell bei Frauen ist, was sehr wahrscheinlich auch immer bei Frauen bleiben wird. Und wenn ich darauf schaue und sage, und trotzdem sollen Frauen in Führung kommen, dann gibt es auch viele gute Ideen mit, man kann Führung auch in Teilzeit machen. Man kann Führung auch als Duo machen, dass man sich eine Führungsposition teilt, sodass man trotzdem als Frau dann sich um die Familie kümmern kann. Und dann natürlich so Dinge wie flexible Betreuungszeiten für Kindertagesstätten, mehr Kindertagesstätten, dass dieses Betreuungs- und Pflegethema, dass da mehr Dienstleistungen von außen möglich sind. Das sind auf jeden Fall auch hilfreiche Dinge. Aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich glaube, das Stärkste ist immer noch, dass Frauen selbst mutiger werden und sich selbst auch mal in die erste Reihe stellen und sagen, hier, ja, ich bin auch bereit, das zu tun.
Und wir wissen ja alle, dass du bei der DEKA arbeitest und dich auch da für Frauen engagierst. Deshalb wäre meine Frage jetzt für unseren Podcast, welche konkreten Maßnahmen und Initiativen hat denn die DEKA in den letzten Jahren so ergriffen, um Frauen in Führungspositionen zu fördern und diese Barrieren, über die wir jetzt gesprochen haben, abzubauen?
Bei uns in der DEKA gibt es natürlich einen Gleichstellungsplan, wo Vorgaben sind, für was man zu welchen Zeitpunkten dann an Frauen in überhaupt in, an den Beschäftigten als Anteil, aber auch in Führungspositionen, was da erreicht werden soll. Wir haben Mentoring-Programme. Wir haben, das finde ich ganz besonders toll, eine Frau im Vorstand, wo ich auch merke, da verändert sich was auch, also so als Vorbild für uns alle in der Bank. Und wir haben zusätzlich dann noch das Thema Female Finance, was zum einen ja eigentlich eher für Geldanlage gedacht ist, was wir als Bank sehr stark vorantreiben, dieses Thema Female Finance, aber zum anderen eben dann doch so ganz nebenbei auch wieder das Thema Karriere und Führung mit vorantreibt. Und Female Finance und da natürlich, ich glaube, das können wir als Allerwichtigstes nehmen bei der DK Bank, natürlich mit Augenzwinkern, unser Podcast Tanja, der sich ja mit Frauen und Karriere und Geldanlage beschäftigt. Und das, finde ich, ist schon ein Leuchtturm von der DK Bank.
Genau, und das ist ja auch der Punkt, den wir immer wieder hervorheben wollen, dass Karriere und unsere finanziellen Möglichkeiten, Geld anzulegen, für später vorzusorgen, das hängt natürlich untrennbar miteinander zusammen. Ja. Und deshalb ist es uns auch so wichtig, dass wir über beides reden. Vielen lieben Dank auf jeden Fall, Gabriele, dass du uns heute wieder so ein spannendes Role Model mitgebracht hast und wir beide was Neues dazu gelernt haben. Das war's mit der heutigen Folge von Money on Her Mind. Und wenn sie euch gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne und schaltet auch in 2 Wochen wieder rein. Und ganz wichtig, lasst euch nicht von den Herausforderungen aufhalten und geht euren Weg, egal was kommt. Wir hoffen, dass ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Reinhören und bis bald.
Bis bald.